Herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe Nummer 55 und wir haben es schon geschafft, dass die letzte Folge, reguläre Folge vor dem Saisonstart, nächste Woche Freitag, wir lassen nochmal die Vorbereitung Revue passieren, wir bereiten euch vor auf die neue Saison und wenn ich wir sage, dann meine ich dabei natürlich auch immer den Markus. Hallo Markus.
Hallo Tube.
Ja, wir kommen am Anfang, geht es aber erstmal wie so oft in eine andere Richtung. Wir gucken ein bisschen auf die Jugend. Die U17, die hatte das erste Wochenende in der Saison 23-24. Da haben die Junghaie am Samstag in Iserlohn gespielt, haben die Partie mit 5:1 gewonnen. War die einzige Partie dieses Wochenende, da andere Teams schon häufiger gespielt haben, wirkt sich das in der Tabelle jetzt dann auch noch nicht so aus. Da gucken wir dann die nächsten Wochen ein bisschen drauf. Und wir schauen natürlich in die U20. Da gab es an diesem Wochenende zwei Spiele, beide gegen die ERC Ingolstadt U20. Es gab am Samstag ein 3:0. Jetzt gucke ich nochmal gerade, die Tore hatte ich mir irgendwo aufgeschrieben, genau. Pinner, Kosoretz und Geidel waren da die Torschützen. Und jetzt gibt es ein bisschen mehr vorzulesen, denn heute am Sonntag folgte ein 10:2. Auch da hauen wir mal die Torschützen kurz raus. Es war einmal Geidel, Troppmann, Rubin, Kopitz, wieder Geidel, Marco Münzenberger, Hense, Kopitz nochmal, Rubin nochmal und Kopitz, weil es so schön war, noch den Hattrick am Ende gemacht, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, mit dem 10. Tor. Und ja, das bringt die Junghaie in der Tabelle auf Rang 2 in der Vorrundengruppe der zweiten. Hinter der DEG, die DEG gleiche Anzahl von Spielen, einen Sieg mehr geholt. Bis zu Platz 5 ist auch schon ein bisschen Luft da, aber es sind natürlich immer noch genug Spiele zu gehen. Schauen wir nochmal gerade, wie das Ganze weitergehen wird, denn am kommenden Wochenende spielen die Junghaie wieder zu Hause, beziehungsweise zumindest, beide Spiele sogar. Früher war es immer so, Düsseldorf-Haie war immer einmal zu Hause, einmal auswärts. Diesmal ist es zweimal zu Hause für die Junghaie am kommenden Samstag, 16.09. um 17 Uhr und dann am Sonntag, 17.09. um 12 Uhr. Und das heißt für diejenigen, die dann natürlich immer ein bisschen aufpassen, da das Spiel der Haie gegen Ingolstadt um 16.30 Uhr ist, kann man da ein schönes Doppel machen, U20 in der K2 und dann ganz gemütlich rüber marschieren zur Lanxess Arena, um dann die Profis gegen Ingolstadt zu sehen. Und wir gucken auch noch mal schnell natürlich auf die U17, wie es da aussieht am kommenden Wochenende. Hier googelt der Chef noch selber. Die sind nächstes Wochenende in Berlin zu Gast. Also von daher keine Möglichkeit, das Ganze in Köln zu sehen. Und dann lassen wir die Jugend jetzt auch hinter uns, Markus, und kommen direkt zum Ende der Vorbereitung der Profis. Und da gab es an diesem Wochenende noch zwei Spiele. Und ich sag mal, wir schauen jetzt einfach mal auf das, was wir gerade eben gesehen haben. Also Sonntagabend, wo wir aufnehmen. Das Spiel gegen Krefeld ist noch ganz frisch. Lass uns doch damit starten und danach Iserlohn einmal kurz aufarbeiten, weil es auch ein bisschen was her ist und du ja auch nicht mit dabei warst.
Ja, gerne, gerne. Da wo die Erinnerung ganz frisch ist, soll man immer gerne mit anfangen. Und wir können jetzt zum Abschluss der Vorbereitung auf einen 5:3 Auswärtssieg der Haie in Krefeld zurückblicken. Es war über weite Strecken eher so ein lauer Sommerkick, würde man, glaube ich, in einer anderen Randsportart sagen. Man kann fast sagen, 40 Minuten macht es den Eindruck, dass es darum ging, einfach die Beine zu bewegen, die Scheibe laufen zu lassen und möglichst im Spielrhythmus zu sein für das erste Saisonwochenende.
Ja, da gucken wir uns doch einfach mal in die ersten beiden Drittel. Es ging relativ schnell los, nach 5 Minuten. Die 1-0-Führung für die Haie. Carter Proft mit einem Schuss von der linken Seite. Big Cano prallen lassen. Freddy Storm ist da. Drückt die Scheibe über die Linie. Das frühe 1-0. Und man darf sich diese Kombination Proft-Schuss, Storm staubt ab, gerne schon mal merken. Wird später nochmal kommen.
Ja, also, das machte so ein bisschen den Eindruck wie so ein Set-Play. Ne? Also das war halt wirklich, wirklich so gewollt, auch diesen Abpraller, glaube ich, zu bekommen und dann ja den Nachschuss idealerweise halt auch zu verwerten.
Es gab doch schnelle 1-1 in der 8. Minute durch Krefeld, durch Kretschmann. Bisschen zu viel Platz bekommen. Da würde ich dir dann auch zustimmen, was du gesagt hast mit den ersten 40 Minuten Sommerhockey. Es war wenig Intensität, gerade in der Verteidigung drin bei den Haien. Ja, und Kretschmann einfach mit einem schönen Schuss zum Ausgleich. Das hielt auch dann bis zum Ende des ersten Drittels. Passierte nichts mehr. Gab noch ein bisschen Strafen, aber Special Teams können wir heute, glaube ich, vernachlässigen. War jetzt nichts, was man jetzt großartig erwähnen müsste. Zumindest nicht, was groß aufgefallen wäre. Also Haie Powerplay sah natürlich besser aus als Krefelder Powerplay, ne? Da waren dann schon ein paar Chancen da, aber es ist jetzt kein Tor rausgesprungen, es war jetzt nichts ganz so Auffälliges, fand ich.
Nee, ganz so auffällig nicht, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, bei mir zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen, also die zweite Powerplay-Formation, die nominell mit den Stürmern Grenier, Schütz, Wohlgemuth, Storm und Austin an der blauen Linie auf dem Eis war, die hat mich heute echt beeindruckt, weil muss ganz ehrlich sagen, da lief die Scheibe echt richtig, richtig gut. Vor allen Dingen das Positionsspiel oder die Rolle von Freddy Storm in diesem Powerplay ist halt etwas, was man bei den Haien selten, ich möchte fast sagen, noch nie gesehen hat. Denn er hat quasi den hohen Slot gespielt, ist dort immer rausgegangen zum Scheibenführenden, hat die Scheibe prallen lassen für einen Doppelpass oder dann die Ablage an die blaue Linie oder war dann quasi die Relaisstation für den Pass auf die andere Seite und war quasi im Slot der Denker und Lenker des Ganzen. Und das hat echt richtig gut ausgesehen.
Ja, und du darfst mir auch ruhig sagen, dass ich Scheiße erzählt habe gerade eben, denn natürlich haben die Haie im Powerplay getroffen. Kommen wir aber später zu.
Ja.
Kommen wir später zu. Wir gehen ins zweite Drittel. Auch da wieder schnelle Führung für die Haie, 24. Minute. Es waren 2-1 mit Grenier und McLeod. McLeod will den Pass spielen, der KFV-Verteidiger. Ich weiß tatsächlich nicht, wer es in dem Moment war. Rutscht rein und befördert die Scheibe an Big vorbei ins eigene Tor.
Und muss noch erwähnen, keine Zeigerumdrehung vorher hatten die Haie schon mal ein 2-1. Das war, glaube ich, McIntyre mit Bast, wo McIntyre ein bisschen lang gewartet hat und dann der Verteidiger des KFV noch dazwischen gehen konnte und das richtig gut klären konnte.
Es folgte aber wieder ein ebenso zügiger Ausgleich. Also es war wirklich nur 4 Minuten später. Die Haie gerade nach der Unterzahl wieder komplett. Es war wirklich gerade die Ansage. Da hat Niederberger aus dem Bullikreis abgezogen. Kurze Ecke hoch in den Winkel getroffen. Auch da, glaube ich, Anschitzka ohne Chance.
Ja, da wurde auch vor dem Tor, glaube ich, gut gearbeitet.
Also ja,
ich
glaub, genau, da waren, wie gesagt,
das die lange Ecke auch spekuliert. Ja. Und
war der fünfte Hai war noch nicht wieder da. Ne? Das heißt, die Haie standen noch mit 4 Mann. Da war auf jeden Fall vor dem Tor noch ein bisschen was los.
Ja.
Und los war auch was in der Halle, in der Jaina Arena, als dann die Pinguine kurz vor Ende des Drittels in Führung gegangen sind. Und du hast das so schön mal mit Sonntagsschuss
verarbeitet, also das Tor. Es war halt eine Aktion an der Gegenüber, die an der Bande, an der Spielerbank, wo 2-3 Spieler so in der Traube waren. Der KFV kam dann mit der Scheibe da raus und Maxi Adam stand halt an der blauen Linie und nahm halt die Scheibe dann mehr oder weniger direkt und die landete halt links oben im Knick. Und auch die Reaktion von Tobias Anschitzka sprach eher dafür so, dass er sehr überrascht war, dass die Scheibe da so neben ihm eingeschlagen hat. Und auch da würde ich, wie du schon gesagt hast, aus einer anderen Sportart zitieren. Also das ist ein Sonntagsschuss, war den trifft, glaube ich, einmal und von ganz vielen Versuchen. Und so wird er nicht reingehen, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber da zeigt sie sich dann auch, aber ganz kurz noch ergänzen, da zeigt sich aber auch in diesen Szenen, zeigt sie sich halt ganz gut mangelnde Intensität, was du halt auch angesprochen hast, denn im Ligabetrieb wird sich da definitiv jemand reinschmeißen in den Schuss und das ist da halt nicht passiert. Ne? Da standen halt mehr oder weniger alle aufrecht vorm Tor und dann macht es halt dann noch Tobias Anschick schwer, die Scheibe halt auch zu sehen in dem Moment. Und ja. Das ist halt so ein Ding, ja, Testspiel. Und ist zwar ärgerlich, aber nimmt man mit und gut ist.
Vor der Drittelsirene fiel dann noch der Ausgleich, der erneute für die Haie zum 3:3. Carter Proft im Slot, bedient von Wohlgemut von hinter dem Tor. Und ja, Carter Proft im Slot, das wissen wir eigentlich schon länger. Uwe Krupp anscheinend erst seit dieser Vorbereitung, dass das funktionieren kann, hat den da reingemacht. Und im letzten Drittel, da fingen die Haie dann ein bisschen an, etwas mehr Eishockey zu spielen. Und das hat man direkt gesehen.
Ja, nicht nur Eishockey spielen. Also wo es die ersten 40 Minuten viel mit dem Stock gearbeitet wurde, wurde es dann auch körperlicher, auch im Heilspiel, auch in der Verteidigung. Und läuferisch hat man dann auch noch einen Gang hochgeschaltet, weil man da locker noch zwei, wenn nicht sogar drei Gänge hochschalten kann, von dem, was wir halt schon gesehen haben. Und durch dieses einen Gang hochschalten hat man den Pinguin halt das Leben echt schwer gemacht. Die kamen kaum noch hinten raus. Hatten, ich glaube, im ganzen Dritten nur noch zwei richtige Torchancen, eine zum späten Zeitpunkt in Unterzahl. Und da waren die Haie eigentlich ganz klar Herr im Haus und haben das Spiel dann auch zu ihren Gunsten entschieden.
Ja, und das ging früh los im letzten Drittel. Wieder ein sehr frühes Tor, der Haie diesmal noch schneller, 2 Minuten knapp im Drittel gespielt. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben sagte. Merkt euch das, was passiert ist. Das ist nochmal passiert. Das war das 4:3. Schuss Proft von halb links, Big lässt prallen, Storm ist da, et voilà.
Eine wahre Doublette.
Eine richtige Doublette. Vielleicht war Storm jetzt ein bisschen weiter weg von Big und hat einen richtigen Schuss gemacht, wo er den halt vorher nur vorbeigelegt hat, aber ansonsten komplett 1:1 gleich. Und dann dauerte etwas, wie gesagt, die Haie waren überlegen, viel passierte zwischendurch dann nicht, aber kurz vor dem Ende in der 59. Minute. Und das war dann eben das Powerplay-Tor. Ganz ehrlich, das hätte ich jetzt im Nachhinein nicht mal mehr als Powerplay-Tor, wie du gemerkt hast, im Kopf gehabt. Aber es war natürlich eins.
Austin ist ja noch aufgefallen.
Hinten auf der Quarterback-Position freigespielt. Schlenzer an allen vorbei. Und ja, damit war das Spiel dann gute 1,5 Minuten vor dem Ende dann auch gegessen.
Ja, aber auch da, das Powerplay, die Scheibe lief halt gut, bis Austin halt die Chance hatte und die freie Ecke vor sich. Und ja, da hat die zweite Formation halt auch gute Arbeit geleistet in dem Moment.
Dann haben wir uns jetzt alle Siege der Haie angeguckt. Dann müssen wir doch noch irgendwie zur einzigen Vorbereitungsniederlage kommen, nämlich zu der von Freitag.
Muss ja sein. Nur Siege wären schlechtes Omen.
Meinste?
Ja, bin ich mir sicher.
Ja, die Haie waren am Freitag zu Gast in Iserlohn. Sowieso immer eklig zu spielen. Laute Halle, enge Halle und dann bei 30 Grad Außentemperatur. Das Eis war weich wie sonst was. Ich war ja vor Ort und ich habe dir ein Foto geschickt, Markus, wo man sehen konnte, wie das Eis geglänzt hat. Und da reden wir jetzt nicht davon. Ich habe es auch auf Twitter gepostet. Wer sich das angucken will, findet das da während des Tickers auf jeden Fall noch. Das Eis glänzte und zwar nicht, nachdem die Zamboni drüber war, nein, sondern wirklich fast die ganze Zeit. Ne? Also es wurde nicht richtig trocken, es war komplett weich. Du merkst, dass die Spieler hatten ein paar Probleme, was Uwe Krupp am Ende richtig gesagt hat. Das hatten natürlich beide Teams, ne? Muss man dazu sagen. Also daran lag jetzt die Haie-Niederlage nicht. Aber das ist natürlich gerade in so einem Spiel, wenn du die technisch versiertere Mannschaft eigentlich bist, bevorzugt das natürlich immer ein bisschen das andere Team. Das ist, wer das vielleicht kennt aus dem Fußball, immer so die Sache, eine DFB-Pokal erste Runde, irgendein unterklassiger Ligist spielt gegen Bundesligisten, der Rasen wird nicht mehr gemäht, die Sprinkler werden nicht mehr angemacht, eine Hauptsache, du machst den Rasen irgendwie stumpf, dass der Ball nicht schnell wird, dass der Bessere eben das nicht ausspielen kann. Und so wirkte das ein bisschen auf dem Eis auch.
Ja, gut, aber auch das ist so ein Ding, ne? Es ist halt dann auch Vorbereitung und da kann man das dann auch mal testen, denn man wird auch im Laufe der Saison nicht immer optimale Eisverhältnisse haben. Das haben wir schon oft genug gesehen, auch in der Lanxess-Arena. Von daher war das vielleicht mal ganz gut. Das Wichtige, was man da
Ja.
mitnehmen kann und muss, ist halt einfach, trotz der schwierigen Verhältnisse, man geht ohne Verletzungen dann da raus, weil das ist, glaube ich, bei allen Vorbereitungsspielen, egal welche Spiele, immer das Wichtigste. Und da können wir auf Holz klopfen, da haben die Haie diese Vorbereitung Glück gehabt.
Da ist auf jeden Fall nichts Großartiges passiert, was wir wüssten. Der Uwe Krupp hat es heute nach dem Krefeld-Spiel gesagt. Keine große Verletzung, ein paar leichte Blessuren immer mal dabei, aber das hast du wahrscheinlich in jeder Vorbereitung irgendwie mal dabei. Und wenn man bei den anderen Teams hört, die hat es da teilweise schon deutlich schlimmer jetzt schon getroffen. Also da sind die Haie wirklich gut durchgekommen. Und gut angefangen hat die Partie am Freitag auch. Auch da war es ein schnelles Tor, 5. Minute. Wir hatten andere Reihen von Kalster mit Grenier zum Beispiel zusammen. Die beiden waren dafür verantwortlich. Die genauen Reihen guckt ihr euch gerne noch mal im Ticker an. War wild durcheinander gewürfelt. Van Kalster Scheibengewinn kurz zu Grenier abgelegt und der von hinterm Tor einmal auf den ranrauschenden Moritz Müller. Und dann war die Scheibe drin. Ja, was die Roosters aber auch konnten, wie Krefeld heute ausgleicht. Bei den Roosters war es dann in der 11. Minute war es in Überzahl. Scheibe lief gut. LeBlanc von hinterm Tor hat dann einmal Tyler Boland im Slot bedient und der aus kurzer Distanz kein Problem, da den Ausgleich zu erzielen. Und ähnlich wie heute ging es auch am Freitag mit 1:1 in die Pause. Und man kann sagen, und ihr werdet es hören, Uwe Krupp später, wie gesagt, in den O-Tönen, auch vom Freitag haben wir den, hat das auch so gesagt, ne? Die Roosters waren zu Beginn der Partie die bessere Mannschaft und die hätten auch nach 20 Minuten führen können, wenn sie die Chancen besser genutzt hätten. Die waren auf jeden Fall da, also es war nicht so der beste Start der Haie.
Ja, wie hat er es auch ausgedrückt, ne? Wenn du nicht auf demselben Intensitätslevel bist von Beginn an, hast es halt auch schwer, ne? Und Iserlohn, das kennt man aus der Vergangenheit, ja, ne? Iserlohn zu Hause und dann gegen Köln, die sind halt von Anfang an da. Ist halt völlig egal, wer bei denen da auf dem Eis steht, ne? Und die geben immer alles und rennen und kämpfen und das ist auch egal, ob es ein Vorbereitungsspiel ist oder ein Pflichtspiel ist. Ne? Die Intensität ist von Iserlohner Seite eigentlich immer gleich.
Sollte zumindest, und wenn nicht, dann läuft in Iserlohn was schief, siehe letzte Saison.
Korrekt.
Wir gehen weiter, Mitte, zweites Drittel, wieder erneute Führung der Haie. Bisschen eine Kopie vom ersten Tor auf der anderen Seite mit anderen Protagonisten. Tureson, der ablegt, in diesem Fall für André Schuster. Und der hat da mal einen losgelassen, Markus. Den hat Kevin Reich wahrscheinlich erst gesehen, als er hinter ihm im Netz gezappelt hat. Also aus vollem Lauf, voll durchgeladen. Das Einzige, woran man es festmachen konnte, von meinem Posten aus, der ging vorher noch an den Pfosten und du hörtest ein Geräusch und dann war er aber im Netz. Also so gesehen hättest du ihn auch wahrscheinlich nicht, wenn er nicht irgendwie noch am Pfosten gelandet wäre.
Ah, das wäre in der DL bestimmt der Videobeweis geworden, oder?
Nee, dafür war er zu klar drin.
Okay, gut.
Also ist dann wirklich glatt reingegangen. Das hätte man auch da ja machen können in Iserlohn, ne? Also den gab es ja nur in der Kölner Arena 2 nicht, weil es ja eben die Anlage nicht gibt. Aber in Iserlohn hätte man den ruhig nutzen können wahrscheinlich.
Ja, hätte, aber.
Ja, auch da ging es weiter mit dem Ausgleich schnell. 2 Minuten später schlechte Verteidigung der Haie. Am Ende dann Sven Ziegler, der die Scheibe an Pankowski vorbeibringt. Der sah da bei dem Gegentor nicht ganz so gut aus, meiner Meinung nach. Aber am Ende des Tages dann auch geschenkt, weil an dem Tor lag es hundertprozentig nicht, dass die Haie am Ende verloren haben. Da müssen wir schon ein bisschen weiter gucken, nämlich ins dritte Drittel. Iserlohn kam diesmal richtig gut raus, 44. Spielminute. Scheibe kommt scharf vors Tor. Dalcol hat die Kelle dann dran und Ich meine, André Schuster war es, der am Ende die Scheibe selbst ins eigene Tor gelegt hat. Das kann man dann von der Position aus so durch ein bisschen Plexiglas, was man da auf den Pressebereich vor sich hat, manchmal nur erahnen, ob da wirklich jemand dran war oder nicht. Wenn er nicht dran war, ändert nichts an der Tatsache. Drin ist drin und die Roosters mit dem 3:2. Und kurz danach später, 48. Minute, das 4:2 wieder in Überzahl. Scheibe lief gut hinterm Tor entlang. Barinka wartete, bekam dann die Scheibe im Slot und musste den nur noch reinmachen. Als ob die Haie durch so ein Spiel auch durchkommen, ohne dass ein Ex-Hai trifft, ne?
Ja, aber ohne Fight.
Ja, es wird noch mal ein bisschen spannend. Kurz drauf, das 4:3 für die Haie. Da hat man mal wieder gesehen, ich weiß nicht, ob es jetzt zum ersten Mal oder zweites, drittes Mal in der Vorbereitung war, dass Nick Balen seine Klasse hat aufblitzen lassen, hat die Scheibe, wartet lange, bis er dann den richtigen Passweg sieht und findet dann McLeod, der dann einnetzt zum 3:4. Und dann hatten die Haie auch noch Chancen auf den Ausgleich, sind nochmal in Überzahl gekommen, kurz vor Schluss. Hatten die Möglichkeiten, in Überzahl auszugleichen. Wer weiß, ob Uwe Krupp nicht in anderen Situationen vielleicht den Goalie dann sogar runtergenommen hätte in der Situation. Jetzt hat er gewartet, bis die Haie dann selber eine Strafe genommen haben, Iserlohn fast schon wieder komplett war. Und dann haben die Roosters noch zweimal am Ende das leere Tor getroffen und somit das Ganze mit 6:3 gewonnen.
Sag mal, nicht deutlicher, als es war.
Ja, ja, das war genau das, nämlich es war deutlicher vom Ergebnis her, als es auf dem Eis war, aber so ist das eben mit Empty Nettern und ja, das erlebt man ja nicht zum ersten Mal, dass es so ist, ne?
Ja, geschenkt. Also das ist, da kannst du dir nichts verkaufen, nichts analysieren und so. Bei Situationen mit gezogenem Torwart, da kommt es dann auf deine spielerische Klasse vorne an und auch auf die Einstellung zum Spiel und wie wichtig ist es gerade. Und da es um keine Punkte ging, schwamm drüber.
Markus, wie ist denn dein Vorbereitungsfazit?
Ja, Vorbereitungsfazit. Das war wieder zu so einem Punkt. Also man kann sagen, die Haie haben auf jeden Fall stark angefangen. Die Spiele gegen Rouen und vor allen Dingen das gegen Bern, die haben richtig Spaß gemacht. Da war massig Tempo dabei. Da lief die Scheibe schon richtig, richtig gut. Und man konnte sehen in Ansätzen, stellenweise auch ein bisschen mehr, zu was die Mannschaft in der Lage sein kann. Als es dann gegen die DEL-Konkurrenz aus Frankfurt, Düsseldorf, Iserlohn, was wir jetzt hatten, ging, hat man hier und da gemerkt, dass der Motor ein bisschen in Stocken geraten kann, je nach Spielweise des Gegners. Ne? Man hat ja Gegner gehabt, die, weil zumindest mit Frankfurt und Düsseldorf Gegner gehabt, die jetzt nicht wirklich aktiv das Spiel machen wollten, die sich mehr aufs Kontern verlegt haben und abwarten gespielt haben, da haben die Haie sich halt schwer getan. Das ist so ein Ding, was die Haie aus der letzten Saison mitgenommen haben. Und das trotz der qualitativen Verbesserungen am Kader. Klar, es ist Vorbereitung, das muss ich manches auch noch finden. Im Laufe der Saison werde ich mir hoffentlich weniger Sorgen machen, was solche Spielweisen angeht gegen die Haie. Trotz alledem haben sie da halt auch Chancen kreiert und Wege gefunden, die Spiele zu gewinnen. Iserlohn, da ist jetzt der eine Rückschlag, der vielleicht nochmal sein muss in so einer Vorbereitung, weil wenn alles zu glatt läuft, Man muss auch mal so ein negatives Erlebnis haben, um zu gucken, wie die Mannschaft dann halt darauf reagiert. Ne? Heute gegen DL2-Team, gegen Krefeld Pinguine, klar, auch da, es war halt 40 Minuten eher so ein laues Hockey, aber dann in den letzten 20 Minuten hat man halt gesehen, auch wieder, was die Haie eigentlich könnten, wenn sie das konsequent über 60 Minuten anbieten würden. Das gilt es dann am Freitag abzurufen und alles in allem kann man, glaube ich, ein positives Fazit ziehen mit vielen Erkenntnissen, guten, aber auch schlechten, wo man halt sieht, woran die Haie auf jeden Fall noch arbeiten müssen.
Ja, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Man muss natürlich schauen, bei den ganzen Punkten, die du gesagt hast, dass man nicht wieder in diesen Trott vom letzten Jahr reinkommt zu Beginn der Saison, ne? dass man wirklich Gegner vielleicht unterschätzt ein bisschen, dass man es nicht schafft, eigene Serien zu starten. Man verliert zwar auch nicht viele Spiele hintereinander, aber man kriegt eben keine so eine richtige Serie ans Laufen, was in Hallen ja letztes Jahr gerade, wie gesagt, zu Beginn der Saison eine noch bessere Platzierung am Ende dann gekostet hat und vielleicht eben auch schon das Halbfinale letztes Jahr, je nachdem, wie man da in der Positionierung nach der Hauptrunde ist. Da muss man gucken. Ich habe ein bisschen Angst davor, gerade nach Iserlohn, dass das mal wieder so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen könnte. Da ist aber der Vorteil an der Stelle, dass das Anfangsprogramm der Haie relativ stark ist, also relativ schwer ist und dass das dann am Anfang, glaube ich, erstmal nicht richtig passieren kann.
Also die Haie müssen von Anfang an, muss man sozusagen, Gas geben. Die können sich nicht ausruhen, die können kein Spiel irgendwie wir schauen mal, wie es läuft, angehen, denn die Konkurrenz, die da wartet, die ist wirklich stark. Auch Nürnberg am Freitag, ganz ehrlich, es mag viele geben, die sagen, ach, Nürnberg wird wahrscheinlich ein Selbstläufer, wenn man sieht, wer da alles weg ist und wie sich das Team aufstellt. Die putzen wir so weg, aber nein, völlig falsche Herangehensweise.
Ja, da gehen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer darauf ein, würde ich sagen. Ne?
Ja, aber was ich sagen wollte, du musst halt jedes Spiel ernst nehmen, dich darauf fokussieren, bereit sein. Aber das wird Uwe Krupp den Spielern schon mitteilen und denen ganz klar sagen, wo es hingehen soll oder hingehen muss.
Ich habe mir ein paar Gewinner und ein paar Verlierer der Vorbereitung notiert. Ich würde mal meine sagen, du darfst dann auch gerne noch ergänzen, wenn du noch jemand anders mit dabei hast.
Ja.
Du hast sie ja schon gelesen, von daher, es wird dich jetzt nicht überraschen, aber wer jetzt gut zuhört, der wird merken, Moment, da stimmt was nicht ganz. bei den Verlierern der Vorbereitung, für mich, Glötzl, Proft, Olver und Lindner. Bei den Gewinnern, Eichinger, Van Kalster, Schuster und Proft. Der geneigte Hörer wird gemerkt haben, Carter Proft taucht auf beiden Seiten auf. Das ist richtig. Und zwar begründe ich auch einmal kurz, warum. Zum einen ist er für mich der klare Gewinner dieser Vorbereitung, weil ich glaube, er hat mehr gepunktet als in der ganzen letzten Saison zusammen in diesen 6 Spielen. Wird nicht ganz stimmen, aber so in die Richtung wird es gehen. Alleine heute ja schon wieder ein 3-Punkt-Spiel von ihm. Auf der anderen Seite hat er das Problem, dass die Haie einen richtig guten Kader haben und deswegen ist er für mich einer der Verlierer der Vorbereitung, weil ich aktuell nicht glaube, dass er trotzdem spielen wird. Es sei denn, wir haben natürlich einen Verletzten, weiß man nicht, aber sollten alle fit sein, sehe ich ihn nächsten Freitag trotzdem nicht im Kader. Markus, wie siehst du das?
Ich stimme dir da uneingeschränkt zu. Was die Spieler angeht, ganz kurz eine Ergänzung noch bei den Gewinnern der Vorbereitung. Für die meisten ist er vielleicht gar kein Gewinner. Ich möchte ihn aber trotzdem gerne erwähnen, Justin Schütz, weil der Junge hat vom ersten Wechsel an, beziehungsweise vom ersten Training an, hat er schon gezeigt, was in ihm steckt und hat es dann auch in den Spielen gezeigt. Er ist ein absoluter Gewinn, sowohl in Überzahl, in Unterzahl, als auch bei 5 gegen 5. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich werde mich während der Saison bestimmt noch ganz oft wiederholen, aber was der Junge läuferisch und technisch drauf hat, was der für ein Auge hat und was der dem Spiel bringt, ist so eine Komponente, was den Haien wirklich noch gefehlt hat und es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken und der rechtfertigt auf jeden Fall jede Sekunde Eiszeit, Special Teams, wie bei 5 gegen 5.
Ja, hast du recht. Hätte man auf jeden Fall noch mit dabei tun können. Und wie gesagt, hast du ja auch schön ergänzt. Zu den anderen noch einmal kurz. Maxi Glötzl, für mich eher Verlierer. Hat jetzt nicht wirklich was gezeigt, was Ansprüche auch auf den Platz in der Verteidigung gibt, den er nicht nur deswegen bekommt, weil er U23-Spieler ist. Dann Marc Olver, der heute auch nicht dabei war, der zuletzt dann auch nicht mit dabei war. Kann sein natürlich, dass der sich leicht verletzt hat.
Letztes Spiel gegen Düsseldorf.
Ja, und Hat dann aber das Pech, dass die anderen eben voll da sind und er sich dann jetzt im Zweifelsfall wieder rankämpfen muss, um da wieder reinzukommen. Und last but not least Lindner. Der junge Elias Lindner. Es sind 4 U23-Spieler bei den Haien, die sich um 3 Plätze normalerweise in Anführungszeichen kloppen. Und er war eben heute der 4., der draußen war. Und ich glaube, das wird auch erstmal die Rolle in der Saison sein, weil du hast nämlich auf der anderen Seite bei den Gewinnern mit von Kalster einen, der eine hervorragende Vorbereitung gespielt hat, der auf jeden Fall Ansprüche an einen Platz stellt, auch wenn er keinen U23-Spot belegen würde. Ja, Carter Proft, habe ich schon gesagt, ne? Warum Gewinner und Verlierer? Nick Eichinger, wir wissen es nicht genau, aber alles andere als der Fixvertrag für ihn würde uns sehr wundern. Das kann eigentlich nur sein, wenn die Haie sagen, wir wollen Geld sparen und wir gehen ohne einen weiteren Verteidiger in die Saison, dass man vielleicht später nochmal reagieren kann, weil generell war er wirklich einer, der eben leider nicht mehr U23 ist, der aber einen dieser 7 Spots eigentlich im Kreuz hat und aber eben für was anderes geholt worden ist. Ne? Da muss man natürlich gucken. Kann man ihn auf jeden Fall uneingeschränkt reinwerfen? Ja, und meiner Meinung nach deutlich besser als Roach.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also bei Eichinger muss man halt wirklich festhalten. Er spielt einen äußerst soliden Part, macht, was er machen soll, macht nichts Verrücktes, macht die einfachen Dinge, die Scheibe hinten rausbringen und bringt da gewisse Erfahrungen schon mit. Und den wirst du im Laufe der Saison auf jeden Fall brauchen. Und wenn es einfach nur dafür ist, um dem einen oder anderen mal vielleicht eine Verschnaufpause zu geben.
Also ich schuss da noch für mich Gewinner der Vorbereitung mit dabei, weil ich tatsächlich trotz seiner Vita nochmal positiv überrascht worden bin, weil ich ihn bezüglich Größe und allem, was dazu gehört, nicht so gut auf den Schlittschuhen erwartet habe.
Ja, wenn du einen André Schuster halt als Gewinner der Vorbereitung einstufst, dann möchte ich vielleicht bei den Verlierern, es wird jetzt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschen, auch noch jemanden nennen, denn da würde ich Stan Dietz auflisten wollen, denn das, was ich jetzt in der Vorbereitung von ihm gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt wenig überzeugt. Im Vergleich zu den anderen habe ich so den Eindruck, der fällt ein bisschen ab. Da sind halt, also auch in dem Sturm ist das schon eine wahnsinnige Tiefe, ne? Aber auch in der Verteidigung sind die Haie diese Saison so gut aufgestellt, dass man sich eigentlich auch als Etablierter keine Fehler, keine Durchhänger leisten kann. Und bei Dietz habe ich so ein bisschen den Eindruck, der ist noch nicht so richtig angekommen in der neuen Saison. Klar, die Saison beginnt ja offiziell nun mal auch erst Freitag um 19:30 mit dem ersten Bulli gegen Nürnberg. Aber jetzt in der Vorbereitung, er macht auf mich jetzt keinen guten Eindruck. Ne? Auch wenn er mit André Schuster halt zusammenspielt, derjenige, der da klar Chef auf dem Eis ist, ist halt André Schuster. Der ist quasi vorne, hinten, links, rechts, der ist überall, gewinnt fast jeden Zweikampf, hat ein wahnsinniges Stellungsspiel. Aber Dietz habe ich immer so ein bisschen das Gefühl von, ich will nicht unbedingt sagen, dass er sich zu sicher fühlt, dass er spielt. Ne? Und das sollte er auf keinen Fall, aber es macht so ein bisschen den Eindruck.
Ja, ich glaube, damit lassen wir die Haie-Vorbereitung jetzt erstmal hinter uns und schauen einfach nochmal ein bisschen auf die anderen Teams, was die in der Vorbereitung so geleistet haben. Ja, und wie schon in den letzten Wochen, gucken wir einfach ein bisschen auf die Testspiele in den letzten Tagen. Und das waren jetzt in der letzten Woche ein paar weniger, Markus. Aber hast du noch so 1-2 Schmankerl, die man sich so angucken kann?
Boah, Schmankerl, du, ich muss gerade erst noch mal einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Ist der letzte
Tage. Ja, pass auf, dann fang ich schon mal an. Ja, und nehme den heutigen CHL-Spieltag aus deutscher Sicht mit München 9-2 gegen Innsbruck und Mannheim 6-0 bei Luko Rauma. Nehmen wir Ingolstadt noch dazu, gestern 6-1 in Pardubice verloren. Da war alles mit dabei vom, ich glaube, höchsten CHL-Sieg mit dem 9:2 bis zu einer 1:6-Klatsche. Aber die deutschen Teams gut positioniert nach 4 Spieltagen in der Champions Hockey League. Die ist sortiert nach Punkte pro Spiel tatsächlich, die Tabelle. Und da ist, ja, hier fehlt irgendwie noch ein Spiel drin. München auf 4, Mannheim auf 5, Ingolstadt auf 9. Ich glaube, Mannheim mit dem Sieg gegen Rauma, der hier irgendwie noch fehlt, die gehen auf jeden Fall noch an München vorbei, glaube ich.
Davon gehe ich mal felsenfest aus. Gut, du hast dich jetzt mal so auf die CHL gestürzt. Ich nehme jetzt mal meinen Part als Anlass dafür, den Schwenninger Wild Wings zu ihren ersten Toren nach 13 Dritteln zu gratulieren. Ich weiß gar nicht, ob nicht noch ein 14. Drittel vielleicht dazugekommen ist gegen Augsburg. Also sie haben am Ende das Spiel mit 5:4 verloren, aber sie haben am Ende endlich mal wieder das Tor getroffen. Ich muss jetzt zwar sagen, es war jetzt nur Augsburg, aber immerhin, nach dem Vorbereitungsprogramm, was sich Schwenningen da gegönnt hat, war es doch schon wirklich eine Frage der Zeit, wie das da weitergeht und wie es auch um den Trainer bestimmt ist nach so einer Flaute. Aber sie haben es ja dann doch geschafft. Trotz alledem hinterlässt die Vorbereitung einfach einen guten Eindruck. Und man darf gespannt sein, wie sich das dann in der Saison darstellt. Und nachdem ich das Spiel jetzt genommen habe, komme ich dann noch zu einem anderen DEL-Team, die eigentlich Halbfinalabonnenten sind, nämlich die Grizzlies Wolfsburg. Auch da stellt sich halt die Frage, wo die Reise oder ob sie den Schalter am ersten Spieltag dann umdrehen können. Wir hatten es gestern, glaube ich, gegen wen spielt Wolfsburg nochmal zu Hause am ersten Spieltag?
Ja, warte, sage ich dir sofort.
Ich habe es wieder vergessen.
War es nicht Augsburg?
War das sogar Augsburg? Ich weiß es leider nicht.
Komm, ich guck mal gerade für dich. Es ist Augsburg, ja.
Es ist Augsburg, ja. Also die Grizzlies haben jetzt dieses Wochenende zum einen gegen Stavanger Oslo wenig überzeugend mit 6:5 gewonnen nach Penalty-Schießen und dann halt gegen die Fishtown Pinguins am nächsten Tag mit 1:5 sang- und klanglos verloren. Also meiner Meinung nach in Wolfsburg läuft irgendwas nicht wirklich rund, diese Vorbereitung. Ja, sie haben ein sehr erfahrenes Team. Ich glaube, die wissen im Endeffekt alle, worauf es ankommt, dann sobald der Liga-Alltag startet. Aber trotz alledem, ich weiß gar nicht, es war jetzt, glaube ich, 1 von 8, die sie gewonnen haben. Ein Spiel von 8 Testspielen, was sie gewonnen haben. Oder 2 waren es vielleicht.
Also, ja, da sage ich jetzt gleich noch was zu. Da gucken wir jetzt gleich nochmal drauf.
Es macht halt in Gänze keinen guten Eindruck dann, Wolfsburg, diese Vorbereitung.
Ich habe noch mir den heutigen Tag ausgeguckt. Nicht nur CHL, die Spiele, die waren, sondern die anderen 3 Tests waren alles DEL-Teams gegen DEL-2-Teams. Und da muss man einfach sagen, 5 beziehungsweise bei Düsseldorf ja sogar nur 4 Tage vor Saisonstart, weiß ich nicht, was für einen Wert solche Spiele haben, weil man eben einfach nur versucht, im Zweifelsfall sich nicht zu verletzen, ohne alles zu geben. Augsburg heute mit 6:5 in Nauheim gewonnen. Nachdem man 5:0 hinten war, hat man dann am Ende mal ein bisschen aufgedreht. Das hat dann gereicht. Düsseldorf in Kassel 2:1 verloren. Düsseldorf generell auch nicht mit der besten Vorbereitung. Da hat sich ja O'Donnell auch schon wieder verletzt gehabt. Und eben, wir haben es besprochen, das Haie-Spiel heute in Krefeld war jetzt auch nicht unbedingt der Leckerbissen, was zum Beispiel ein Spiel gegen Bern war. Ne? Also da waren wir weit von weg. Wir gucken mal auf die Tabelle der Vorbereitung. Wenn man den Teams ganz normal Punkte dafür geben würde, dann
ganz kurze ja, Korrektur eben.
Gerne.
Wolfsburg hat natürlich gegen Oslo nach Penalty-Schießen verloren und nicht gewonnen.
Ja, klar. Ja. Und gegen Vålerenga Oslo, nicht Stavanger Oslo, ne?
Mach mal, das spielt doch CHL.
Hast du 2 Teams auf einmal gemacht, ja.
Ja, alles klar.
Ne, wir gucken mal ein bisschen, wie gesagt, das kann man natürlich so als Zahlenspielerei einfach nur sehen, mehr aber nicht, denn dafür sind die Gegner natürlich zu unterschiedlich, dafür sind bei den CHL-Teams die CHL-Spiele, was ja eigentlich schon Pflichtspiele sind, mit dabei. unterschiedliche Anzahl an Spielen, unterschiedlicher Heim auswärts, manchmal bei Cups dabei, was dann weder Heim noch auswärts ist. Aber trotzdem gucken wir mal ein bisschen drauf und fangen ganz hinten an auf 14 Schwenningen mit 0,5 Punkten pro Spiel und direkt davor, du hast sie gerade eben genannt, mit 0,57 Punkten pro Spiel, die Grizzlies Wolfsburg. Ab dann haben wir immer schon alles mit einem Punkt und mehr, nämlich mit glatt einem Punkt die DEG, dann mit 1,17 Punkten Frankfurt. Die haben einfach auch noch zwei Spiele weniger gehabt, als sie geplant hatten. Ihr erinnert euch, das Trainingslager, was da eben mehr oder weniger geklappt hat. Als nächstes mit 1,38 Punkten pro Spiel Straubing. Und dann geht's schon in Regionen, wo deutlich mehr gewonnen wurde als verloren. Also alles über anderthalb Punkte im Schnitt. Ohne genaue Reihenfolge jetzt. Nürnberg 1,86, die Haie 2,5, Iserlohn 1,63, Bremerhaven 1,71, Ingolstadt 1,88, Berlin 1,86, ebenso wie München. Augsburg 1,75 und Mannheim 2,13. Einfach nur als reine Zahlenspielerei, denn alleine an Augsburg sieht man, wie sich solche Zahlen schönen lassen. Die Augsburger haben von den 8 Spielen, die sie gehabt haben, tatsächlich am Ende, 5 gewonnen. Ne? Und davon war eben 1 im Shootout gegen Langnau, dann war der Sieg gegen Schwenning und die anderen 3 Siege waren halt einfach alle gegen DEL2 oder Oberliga-Teams. Dementsprechend aber ein guter Punkteschnitt, den sie da rausgeholt haben. Macht draus, was ihr wollt. Das war einfach mal als Übersicht, denn die Testspiele sind natürlich alle vorbei und wir gehen jetzt Richtung erster Spieltag. Und wir schauen mal, was diese Woche so alles los ist rund um die Haie. Bevor wir zu den Spielen am nächsten Wochenende kommen, Markus, du darfst jetzt ein bisschen weghören, weil dich interessiert das alles gar nicht. Du bist nämlich gar nicht da.
Nett gesagt.
Wir fangen an mit Montag. Ne? Montag wird das rauskommen, was wir gerade aufnehmen. Das werden wir jetzt heute Abend nicht mehr hochladen. Also kommt Montag der reguläre Sharkbite. Dann kommt am Dienstag der Vorschau-Podcast. Am Dienstagabend ist aber auch Losma Schwade, da haben wir die Tage schon das Bild zu gepostet, mit Justin Schütz, Uwe Krupp, Matthias Baldes. Dann sind wir am Mittwoch auf der Saisoneröffnungs-PK und Mittwochabend ist der Fanprojekt-Stammtisch mit Uwe Krupp und mit Philipp Walter. Am Donnerstag geht die DEL los mit dem Eröffnungsspiel Red Bull München gegen die DEG. Und am Freitag ist dann schon das erste Spiel der Haie. Und wie gesagt, das geht jetzt so schnell. Die Haie haben den Montag frei, werdet ihr später hören, in den O-Tönen von Uwe Krupp. Und ab Dienstag wird dann alles für gemacht, um auf dieses Spiel am Freitag zu gucken. Und Markus, Nürnberg ist jetzt nicht der Lieblingsgegner der Haie.
Nö, aber das gilt ja eher für Auswärts- als für Heimspiele, ne? Also, und da spiele ich ja noch eine entscheidende Rolle bei den Auswärtsspielen. Von daher, Heimspiel gegen Nürnberg, auch wenn es die letzte Saison zweimal echt knapp war mit Toren kurz vor der Sirene, bin ich doch optimistisch, was den Freitag angeht.
Vorbereitung der Nürnberger relativ gut eigentlich. Haben den Anfang in Straubing verloren beim Gäuboden Cup, dann Ingolstadt geschlagen, gegen Innsbruck verloren, Pustertal geschlagen, gegen Linz im Shootout verloren, Graz geschlagen und Nitra geschlagen. Und wie gesagt, eben schon 1,86 Punkte im Schnitt. Gut, wenn man sich das anguckt. Also eine ganz ordentliche Vorbereitung. Und ihr werdet es im Vorschau-Podcast dann eben hören, worauf es bei den Nürnbergern ankommt und was sich da im Sommer alles getan hat. Und gucken wir mal ein Spiel dann schon weiter auf den Sonntag. Ihr erinnert euch vom Anfang, die Haie gegen Ingolstadt, 16.30 Uhr. Vorher U20 Derby, KA2, 12 Uhr, nicht vergessen. Und das wird dann so der richtige erste Härtetest für die Haie, ne?
Ja, also da geht's, glaube ich, dann richtig zur Sache. Ingolstadt immer schwer zu spielen. Haben diese Saison auch in der CRL schon Eindruck hinterlassen. Gut, das letzte Spiel war jetzt wenig überzeugend mit der Niederlage in Pardubice. Aber allein vom On-Ice-Personal, aber auch vom Coaching her ist Ingolstadt schon bestens aufgestellt. Und das wird ein schwerer Gang für die Haie, aber trotz alledem nicht unmöglich, auch da Punkte mitzunehmen.
Ja, Ingolstadt vorher selbst am Freitag am ersten Spieltag zu Hause gegen die Eisbären Berlin, also auch da auswärts in Berlin, genau, auch da richtig hartes Programm für Ingolstadt, ne? Also Berlin, Köln ist jetzt nicht unbedingt das, was du eigentlich so am Anfang haben möchtest.
Von der Reise her, direkt am ersten Spieltag reist du dann einmal.
Ja, du kannst ja von Berlin über Köln fahren, ne? Das ist jetzt nicht so das Thema, ne? Also die müssen ja nicht wieder nach Hause zwischendurch.
Ja, aber trotzdem, das ist halt schon ein hartes Stück am ersten Spiel, am ersten Wochenende.
Aber ja, ihr hört's, es ist viel los in dieser Woche noch, ne? Und deswegen, da wird auch kein Tag vergehen, an dem ihr nicht irgendwas ein bisschen über Eishockey hört, entweder von uns oder von den Haien selbst. An der Stelle kann man natürlich noch einfügen, oder das machen wir jetzt einfach auch mal kurz, dass wir einmal schnell in den Ticketshop gucken, wie es aussieht für die ersten beiden Spiele, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, sieht das auch schon ziemlich voll aus. Es gibt für das Spiel... Gab es
irgendwo jetzt am Wochenende eine Meldung, dass für beide Spiele schon 17.000 Tickets weg sind?
Ja, genau, über den Express kamen die zuerst.
Schauen.
Wenn ich es mir angucke, das kommt hin. Also für Nürnberg sind im 700er, den letzten Bereich, den sie aufgemacht haben, da ist natürlich noch ein bisschen mehr zu haben. 600er Bereiche, Einzelplätze, außer im Gästebereich, da ist noch ein bisschen mehr Unterrang, immer noch mal so vereinzelte Tickets, mehr aber auch nicht. Und das kommt gut hin, dass da 17.000 schon weg sind. Und bei der Partie gegen Ingolstadt, ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das ganz so stimmt, was da steht. Also da gibt es teilweise richtig noch Blöcke oben im 600er, wo tatsächlich noch was frei ist. Unten sind noch einige Plätze auch nebeneinander noch frei. Der 700er ist noch relativ frei. Also um das noch voll zu kriegen, da muss noch ein bisschen was passieren, glaube ich.
Auch das ist durchaus möglich.
Möglich, ja, aber also das erste Spiel ist da doch deutlich näher dran. Oder wenn man sich dann das dritte Heimspiel anguckt, ne, das Spiel gegen die DEG ist dann auch schon eher dran als das Ingolstadt-Spiel.
Ja gut, aber trotz alledem, halten wir mal fest, wenn du am ersten Spielwochenende, runden wir jetzt ein bisschen auf, sagen wir mal 35.000 Zuschauer in die Arena lockst, dann ist das schon eine Hausmarke.
Absolut, absolut.
Und da sieht man auch, die Leute haben Bock auf die Haie, auf die neue Saison und wir auch.
Ja, also die Haie mit den ersten drei Spielen, wenn du Düsseldorf noch mit dazu nimmst, ne, werden das über 50.000 bei drei Spielen.
Ja, da müssen andere Vereine...
Da haben andere Vereine die Saison durch.
Ja, richtig.
Also so knapp, müssen wir ja mal dazu sagen. Aber klar, ne, das sind auch andere Voraussetzungen. Also wie gesagt, nichts gegen die anderen Vereine, ohne da jetzt an der Stelle auch Namen nennen zu wollen. Aber ihr wisst es im Zweifelsfall selbst. Aber klar, ne, wenn die Haie das machen, ist das ein Fund, mit dem man wuchern kann.
Ja, definitiv. Und wenn sie dann noch gut spielen?
Ja. Das erwartet euch jetzt zu Beginn. Worauf ihr euch ein bisschen einstellen müsst in der neuen Saison, sind ein paar kleine Regeländerungen. Da gucken wir jetzt nochmal drauf. Also es ist nicht das Große, was in der CHL passiert ist, ne? Also wer es mitgekriegt hat, die ganzen Special Teams Regelanpassungen, die haben, die gibt es natürlich in der DEL nicht. Wie hat die DEL so schön geschrieben? Die wichtigste Änderung, die es bei der CHL gab, die gibt es in der DEL schon länger. Das ist die Lex Leggio. Ja. Also wenn der Goalie beim Breakaway sein Tor aus den Angeln hebt, das ist in der DEL schon länger so, dass das ein technisches Tor ist und dann kein Penalty gibt oder ähnliches. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die wirklich ein bisschen angepasst sind. Und Markus, wollen wir es abwechselnd machen?
Ja, lass mich mal loslegen.
Fang mal an.
Gut, wir haben die erste Regelanpassung bei Regel 18.5, Spielverzögerung. Die Schiedsrichter haben ab der Saison 23/24 die Möglichkeit, eine ausgesprochene Strafe wegen Spielverzögerung nach Verstoß gegen Regel 63.2.3 Herausschießen des Pucks über das Schutzglas aus der Verteidigungszone per Videobeweis zu überprüfen und im Anschluss die Strafe zu bestätigen oder gegebenenfalls zu annullieren. Finde ich gut.
Das Ding hat ja eine Vorgeschichte, muss man ja sagen, ne? Das ist da, ja, das ist Augsburg-Berlin. Ach, wo Berlin, Berlin in dem Powerplay den Treffer gemacht hat, ne? Muss ja, man ganz klar sagen. Da, sowas will man natürlich vermeiden, dass das passiert. Ja, ich habe es jetzt nicht so schön wie du mit den Regeln, aber ich mache einfach mal weiter. Bei gleichzeitigen Strafen gegen beide Teams wurde ja bisher, wenn 5 gegen 5 auf dem Eis war, vorher mit 4 gegen 4 weitergespielt und beide Strafen kamen auf die Uhr. Das wird ab sofort nicht mehr so sein. Auch bei einer doppelten Strafe 5 gegen 5 wird, bei 5 gegen 5 wird weiterhin 5 gegen 5 auf dem Eis gespielt. Das ist eigentlich was den Hain vielleicht gar nicht mal so zugutekommt in der kommenden Saison, weil das benachteiligt ja eigentlich immer die besseren Teams, die technisch stärkeren Teams, weil bei 4 gegen 4 ist einfach viel mehr Platz auf dem Eis.
Absolut. Gut, dann haben wir die nächste Strafe. Auch die ist wieder, wo ich sage, ja, Gott sei Dank. Denn hat ein Schiedsrichter eine große Strafe per Videobeweis überprüft, konnte er die Strafe nur bestätigen oder diese reduzieren. Selbst dann, wenn nach Ansicht der Spieler Ansicht der Bilder kein Foul vorlag, musste zwingend eine kleine Strafe gegeben werden. Dies war nicht logisch und die Regel wurde entsprechend angepasst. Schiedsrichter haben ab der Saison 23/24 die Möglichkeit, eine große Strafe nach Videobeweis zu annullieren. Gott sei Dank. Warum
Gott sei Dank. Ja. Das ist die wahrscheinlich beste Regelanpassung. Nach hoher Stock mit Verletzungsfolge gibt es automatisch 5 plus Spieldauer. Ich glaube, dann habe ich jetzt ja last but not least, ne?
Nee, zwei, ja, eine ist eine Regel, das andere ist einfach nur eine Richtlinie.
Okay, dann habe ich das eine noch, was ich hier noch stehen habe, beziehungsweise mir aufgeschrieben habe. Es gibt ab sofort keine Matchstrafe mehr im Spiel. Es gibt nur noch von den Schiedsrichtern ausgesprochen eine 5 plus Spieldauerstrafe und danach entscheidet alles weitere der Ausschuss.
So, und dann komme ich zur wichtigsten Richtlinie für die nächste Saison. Die Tabelle wird wieder nach Punkten und nicht nach dem Punkteschnitt sortiert.
Ja, ich glaube, da hatten wir tatsächlich ja sogar schon mal drüber gesprochen zuletzt.
Hatten wir. Ach, hatten wir. Ich tue es gerne nochmal. Um die Sache rund zu machen.
Es gibt neue Schiedsrichter. 3 neue. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Reed Anderson, Juraj Kons und Andreas Huber sind neue Schiedsrichter in der DEL und ergänzen eben die altbewährten. Wenn ich es richtig sehe, ist da auch keiner rausgerückt, sondern das bleibt ansonsten alles beim Alten. 18 Stück zähle ich hier und das dürften dann eben genau die 18 Stück der letzten Saison sein. Heißt inklusive Goffmann, inklusive Kötzdorfer, inklusive jedem, der da eben bei ist.
Welche Gaudi. Ja, schauen wir mal.
Aber gut, es sind dann halt jetzt 21, ne? Also das heißt, es sind mehr, du hast einen größeren Pool. Vielleicht auch einfach, um eben zu gucken, wenn Sachen passieren wie letztes Jahr, siehe das gegebene Nicht-Tor, so rum ist richtig, zwischen Iserlohn und Bremerhaven, dass die DEL dann vielleicht auch mal Möglichkeiten hat, einen Schiedsrichter nicht zu bestrafen, das will ich gar nicht so sagen, sondern einfach ein bisschen aus der Schusslinie auch rauszunehmen und ihm einfach mal eine Woche Ruhe zu geben, um dann eben wieder frisch gestärkt daraus zu kommen. Das war bisher einfach nicht möglich, weil bei nur 18 Schiedsrichtern für 14, die gebraucht werden, kannst du dir vorstellen, viel Spielraum war da nicht.
Nö, richtig. Das ist auch eine Frage von, wo befinden die Schiedsrichter sich gerade, ne? Und damit der Anreise ist natürlich auch immer raus von, oder kannst du ein Problem führen. Von daher, je mehr Spielraum da man hat, desto besser.
Markus, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste und da greifen wir jetzt schon ein klein bisschen vor. Es kommt ja der Vorschau-Podcast, der XXL. Wir haben wieder mit einer Person pro Team gesprochen und jeder davon hat uns auch eine Tabelle zukommen lassen, aus denen wir eine Gesamttabelle basteln, die ihr dann im Artikel zum entsprechenden Vorschau-Podcast findet. Aber wir sprechen ja da im Podcast nicht drüber, weil das werden ja nur die Gespräche mit den Standorten sein, die wir aneinandergereiht haben. Wir gehen jetzt aber mal unsere Tabelle durch, die wir uns zurechtgelegt haben, die dann natürlich auch mit eingehen wird und gucken einfach mal, wo wir da so landen. Und hast du es eben mitgeschrieben, als wir darüber gesprochen haben, oder soll ich jeweils den Platz vorlesen und dann diskutieren wir?
Ich habe es natürlich mitgeschrieben, Tour.
Dann fange ich an mit Platz 1, die Adler Mannheim. Auf dem Papier das beste Team. Wenn das alles passt, wenn das mit dem Trainer funktioniert, dann kann das richtig gut werden. Und was da alles möglich ist, das haben die Adler jetzt zuletzt heute in der CHL gezeigt, mit dem 6:0 gegen Rauma. Das ist wirklich ein Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben. Dazu haben sie ja auch noch die anderen Spiele gepunktet, die beiden österreichischen Teams, beziehungsweise aus der österreichischen Liga mit Bozen und Salzburg geschlagen, einen Punkt beim Titelverteidiger geholt. Also von daher, da läuft schon einiges richtig, auch wenn noch nicht alles gut war in der Vorbereitung. Aber wie gesagt, gerade das Ding heute, Respekt und für mich daher für uns auf die Nummer 1 zu setzen.
Ja, dann folge ich mal mit der Nummer 2. Auf Platz 2 haben wir in unserer Abschlusstabelle für die nächste Saison gesetzt den ERC Ingolstadt. Die letzte Saison hat schon gezeigt, welches Potenzial im Team von Mark French steckt. Mark French, was er aus dem Team herausgeholt hat, was er ihnen taktisch alles beigebracht hat, wie sie auf individuelle Situationen reagieren können im Spiel, was sie den Gegner für verschiedene Szenarien bieten können, ist schon wirklich bemerkenswert. Und auch am Kader selber, wenn man sieht, welche Entwicklung in der letzten Saison an Wojciech Stachowiak genommen hat und den Kader jetzt immer verstärkt mit Travis St. Dennis und Patrick Wörter in der Offensive. Daher trauen wir dem ERC Ingolstadt definitiv Platz 2 in dieser Hauptrunde zu.
Auf Platz 3 haben wir viel drüber gesprochen heute. Haben wir die Haie platziert? Top 4 sagt der Markus ja sowieso schon seit Wochen. Ne? Also der konnte gar nicht anders, als sie in die Top 4 zu setzen. Und was sie ja in der Vorbereitung gezeigt haben, wenn sie es abrufen können, ist es auf jeden Fall möglich. Und im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Anzahl der Wenns, dass es so hoch gehen kann, deutlich kleiner geworden. Und demnach die Haie Top 4 auf jeden Fall und dann eben auf der 3.
Auf Platz 4 landen bei uns oder landet bei uns der ERC Red Bull München. Eine Ära mit Don Jackson ist zu Ende gegangen. Toni Söderholm übernimmt das Ruder in München. Der Kader ist weiterhin bärenstark. Trotz alledem sehen wir einen leichten Drop in der Tabelle, weil sich das Ganze vielleicht auch erst unter Toni Söderholm noch ein bisschen einspielen muss. Die CHL-Ergebnisse zeigen aber schon mal ganz klar, dass es in München noch diese Saison laufen wird. Trotzdem setzen wir sie nach der Hauptrunde auf Platz 4.
Ja, Top 4 heißt Heimrecht im Viertelfinale. Das bekommt bei uns nicht. Die Eisbären in Berlin, die setzen wir auf 5. Viel im Sommer gemacht, viel Gutes im Sommer gemacht. Gerade in der Offensive Fragezeichen, wie bei einigen anderen Teams, unter anderem vielleicht auch den Haien im Tor mit Jake Hildebrand. Muss man sehen, ob das in der Abwehr alles funktioniert, nachdem im letzten Jahr da doch einiges böses Blut geflossen ist in Berlin. Kommen aber wieder, also Top 6 sehe ich sie auf jeden Fall und deswegen auf der 5.
Auf Platz 6 sehen wir die Grizzlies Wolfsburg. Wir haben eben schon gesagt, die Vorbereitung läuft jetzt nicht ganz so optimal. Trotz alledem, aufgrund der Erfahrung und der Tiefe im Kader und da sie letzten Saisons immer mindestens bis ins Halbfinale gekommen sind, trauen wir dem Wolfsburg trotzdem auch wieder die Top 6 zu und deswegen am Ende der Saison eben Platz 6.
Auf Platz 7 die Fischer und Pinguins aus Bremerhaven. Ein alljährlicher Gast in den Playoffs, überstehen auch meistens die erste Playoff-Runde und dann ist aber im Viertelfinale bisher immer Schluss gewesen. Wie das nächstes Jahr aussieht, schauen wir einfach mal. Aber Pre-Playoffs sind drin und zwar mit Heimrecht auf der 7.
Platz 8, die Straubing Tigers. Die Straubing Tigers haben in der Offseason massiv an Scoring-Potenzial verloren. Sie haben sich jetzt auch wieder ordentlich verstärkt. Trotz alledem muss man davon ausgehen, dass sie in der Offensive weniger Tore schießen werden. Werden wahrscheinlich aufgrund ihrer namhaften und guten Verstärkung in der Defensive weniger Tore kassieren. Es wird aber nicht für die direkte Viertelfinal-Qualifikation reichen und daher Platz 8 und die erste Playoff-Runde.
Auf 9, die Löwen Frankfurt. Es wird wieder für die Playoffs reichen. Es geht ein Platz hoch im Vergleich zum letzten Jahr. Die haben ein bisschen was im Kader getan. Man muss gucken, wie das auf der Torwartposition wird. Kanata ersetzt Hildebrand. Haben wir selber nicht gesehen, weil in Köln Küpper gespielt hat. Muss man mal abwarten, wie der sich in der DEL zurechtfindet. Ansonsten in der Verteidigung verstärkt, im Sturm eine zweite gute Reihe mit aufgemacht. Sollte auf jeden Fall für den Playoff-Platz reichen. Ob es vielleicht für ein bisschen mehr reicht, wird man sehen. Dafür haben eben auch die anderen Teams nicht nachgelassen über den Sommer.
Auf Platz 10, die Nürnberg Ice Tigers. Auch da, Nürnberg hat massig an Offensivpotenzial im Sommer verloren. Karriereende von Patrick Reimer, der Abgang von Gregor McLeod, Nick Welch in der Abwehr, der auch weggegangen ist. Und sie haben den Kader mit einigen jungen Spielern aus Nordamerika verstärkt, aber auch in der Abwehr dann erfahren Recken wie jetzt muss ich gerade eben gucken, wen war das denn gerade? Wie Konstantin Braun, danke, dazugeholt und starken Schweden Ludwig Büström. Ein bisschen Fragezeichen steht auch da hinter der Torwartposition. Ne? Nick Treutle, letzte Saison war auch nicht mehr so überzeugend und Leon Hungerecker konnte ihn jetzt auch wenig entlasten. Von daher wird es am Ende aber für Platz 10 reichen.
Auf Platz 11 die Iserlohn Roosters und da muss ich sagen, vielleicht ein bisschen biased vom vergangenen Freitag, aber so schlecht wie alle die Roosters sind, fand ich sie tatsächlich nicht. Ich glaube zwar nicht, dass sie in der Saison die Haie nochmal schlagen werden, so wie am Freitag, weil ich glaube, da werden die Haie bereiter sein und dann sieht das nicht so aus, aber sie werden ihre Punkte gegen die anderen Teams holen und das sah wirklich ganz ordentlich aus bei Iserlohn. Die haben noch eine Kontingentstelle frei, die sie noch nutzen können, haben erst 8 im Kader. Also von daher, da ist noch ein bisschen Upside da, weswegen Iserlohn bei uns auf die 11 geht.
Ja, wer genau aufgepasst hat, weiß genau, wer jetzt noch fehlt. Auf Platz 12 haben wir die Düsseldorfer EG platziert. Folgender Hintergrund. Es wird in dieser Saison mehr als in der letzten Saison auf Henrik Haukeland ankommen. Wir haben es in den vergangenen Podcasts schon gesagt, aber auch heute schon gesagt, das Verletzungspech, was die DEG momentan hat. Kyle Komiski, der noch nicht wieder fit ist. Dazu ein Brandon O'Donnell, der sich jetzt beim letzten Testspiel gegen Kloten erneut verletzt hat, wo noch die Diagnose aussteht. Dann haben wir einen Olischewski, der aktuell noch verletzt ausfällt. Ein Steve McAuley, der gerade erst aus Nordamerika angereist ist. Alec McRae, der die ersten Saisonspiele gesperrt fehlen wird. Und im Sturm mit Phil Veroni und Kevin Clark zwar zwei Jungs dabei, die offensiv für Offensive stehen, aber die auch umso mehr scoren müssen. Und wie gesagt, also Henrik Haukeland, auf den wird es hinten noch mehr ankommen als letzte Saison. Und wir haben gewisse Zweifel, dass das so funktioniert bei der DEG. Deswegen diese Saison nur Platz 12.
Kommen wir zu den letzten beiden auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz, die Schwenninger Wild Wings. wahrscheinlich die größte Unbekannte, weil von den Namen her dürften sie eigentlich nicht da unten stehen. Von den Testspielleistungen her gehören sie da aber vielleicht genau rein. Und es ist wirklich ein Team mit auf den Schlüsselpositionen teils neuen Spielern, vor allen Dingen in der Verteidigung dazu. Ein neuer Trainer, der ein anderes System implementieren möchte. Schwierig. Es wird für die Playoffs nicht reichen, aber es reicht auch nicht für den Abstieg. Also ja, den eventuellen Abstieg, muss man ja sagen. Ne? Da muss ja aus der DL2 erstmal jemand hochkommen wollen.
Genau. Und damit kommen wir zum letzten Team in der Liga, die wir dann auf Platz 14 setzen oder sehen. Das sind nun mal die Augsburger Panther. Das Team, das letzte Saison eigentlich abgestiegen wäre, wenn da nicht in der DL2 mehr oder weniger ein Wunder passiert wäre, dass sowohl Kassel als auch Krefeld in den Playoffs ausgeschieden sind. Ja, nominell muss man sagen, im Sturm gibt es einige namhafte Verpflichtungen, gute Verpflichtungen. Der dürfte jetzt eigentlich von der Papierform her weniger das Problem sein. Aber wenn man sich dann die Defensive anguckt und dass das Torhüter-Gespann immer noch Dennis Endras und Markus Keller heißt, das wirft halt massive Fragezeichen auf beim der Kaderplanung der Augsburger Panther. Ja, sie haben noch eine Lizenz frei, die wahrscheinlich frühzeitig soll es Probleme geben, für einen Torhüter investiert wird, aber trotz alledem sehen wir über die Saison gesehen, dass es nicht für mehr als Platz 14 reichen wird.
Ja, das war unsere Saisonprognose für die Tabelle. Alles Weitere dann in den kommenden Tagen im Saisonvorschau-Podcast. Ihr dürft aber natürlich gerne darüber diskutieren, wie würdet ihr die Tabelle platzieren. Schreibt uns da gerne über die Social-Media-Kanäle oder per E-Mail sharkbaitpod@gmail.com. Ansonsten Twitter-X, Instagram, Facebook, immer unter sharkbait-pod findet ihr uns da. Kommt da gerne mit uns ins Gespräch. Wie gesagt, auch gerne die Tabelle von euch, die ihr uns zukommen lasst. Wir sind mal gespannt, was da bei euch rauskommt, ob ihr das ähnlich seht wie wir oder ob ihr es vielleicht ganz anders seht. Beim Vorschau-Podcast, wie gesagt, da gibt es dann die Übersichtstabelle im Artikel dazu. Da fließen alle Tabellen ein, die wir von unseren Gästen zugeschickt bekommen haben. Da wird ein Mittelwert gebildet. Und dementsprechend werden die Teams dann in der Tabelle platziert. Markus, hast du noch was?
Wollen wir eventuell mal so ein bisschen grob auf den ersten Spieltag gucken und vielleicht so eine Prognose abgeben, wer gewinnt, wer verliert?
Das können wir tatsächlich gerne kurz machen. Dann rufe ich mir den einmal gerade auf. Komm, fang schon mal Donnerstag an, während ich aufrufe, das ist ja relativ klar. München gegen Düsseldorf.
Klarer Heimsieg.
Klarer Heimsieg für München. Frankfurt gegen Iserlohn.
Oh, schwierig. Ich würde fast sagen, Spiel nach Overtime kann dann in die eine oder andere Richtung gehen.
Ich enthalte mich der Stimme, wer das Spiel gewinnen wird. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, wir sehen mindestens eine Klopperei.
unter Beteiligung von Brad Breitkreuz?
Weiß ich noch nicht, aber könnte sein.
Möglich.
Wir haben Straubing gegen Bremerhaven.
Ja, ich habe es eben gesagt, ne? Straubing viel Offensivpotenzial verloren, aber Straubing hat den Heimvorteil und ich glaube, am ersten Spieltag holt Straubing das Ding zu Hause.
Upset Alert Schwenning gegen Mannheim?
Ich würde es ja gerne machen, aber so wenig ich die Adler mag, aber ich glaube nicht, dass Schwenning das gewinnt.
Wolfsburg gegen Augsburg. Upset Alert Part 2.
Ja gut, wir hatten letztes Jahr im ersten Spieltag, ne? Wolfsburg gegen Frankfurt. Frankfurt hat das Spiel in Wolfsburg 5-2 gewonnen. Sagen wir mal so, ich glaube, Wolfsburg startet schlecht ins Spiel, Augsburg führt, vielleicht sogar mit 2 oder 3 Toren, aber Wolfsburg gewinnt das Ding am Ende trotzdem.
Und dann haben wir noch Eisbären gegen Ingolstadt, haben wir eben schon mal angeschnitten.
Ah, ganz schweres Ding, ganz, ganz schweres Ding. Die Eisbären sind motivierter denn je, wieder nach oben zu kommen. Ingolstadt mit seiner Form, die sie momentan haben, ich sag, die Eisbären gewinnen.
Und Köln gegen Nürnberg als letztes. Ich glaube, wir sind uns beide einig, das sollten die Haie doch bitte gerne zu Beginn der Saison zu Hause vor wahrscheinlich eventuell ausverkauftem Haus gewinnen.
Ja.
In diesem Sinne, das ist die Prognose noch am Ende für den ersten Spieltag. Wir haben es gesagt, auch da gerne. Ne? Schreibt uns E-Mail bei Social Media, folgen, liken, alles, was ihr wollt. In diesem Sinne, kommt gut durch die letzte Woche, bevor es dann am Freitag richtig losgeht. Wir sind dann natürlich auch wieder in der Arena, zumindest der Markus ab Sonntag dann wieder, wenn er uns sieht, kommt gerne auf uns zu, sprecht uns gerne an. Wir beißen auch nicht, also meistens nicht.
Kommt auf den Grund an, warum wir
ansprechen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, kommt gut durch die Woche mit Los Maschwade, mit Haie Fanprojekt Stammtisch, mit Saisoneröffnungsspiel Red Bull gegen Düsseldorf, mit Köln-Nürnberg, mit Köln-Ingolstadt, mit zweimal U20-Derby am nächsten Wochenende in der Köln Arena 2. Es ist viel los. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Uwe Krupp, erste Testspielniederlage in Iserlohn. Hast du das nach der Trainingswoche vielleicht so ein bisschen erwartet? Sah am Anfang so ein bisschen nach müden Beinen aus.
Ja, ich weiß nicht, ob die Beine müde waren, aber es war ganz klar, dass der Iserlohn, die waren mehr bereit für das Spiel als wir. Ich glaube, wir haben gedacht, das ist, wir könnten das hier mit 90% oder 80% machen. Und ist ein gutes Spiel für uns, damit wir da uns klar sind, dass wir müssen immer mit Volldampf laufen und mit voller Konzentration dabei sein, weil sonst öffnest du die Tür für einen Gegner, der bereit ist für dich.
In Iserlohn zu spielen sowieso immer schwer, jetzt noch mit 30 Grad Außentemperatur vom Eis her sah sehr schlecht aus, ne?
Ja, die Bedingungen waren nicht besonders gut, aber es ist für beide Mannschaften das Gleiche. Ich glaube nicht, dass man darüber viel reden muss. Ich glaube, ich muss Iserlohn ein Kompliment machen. Die haben gut gestartet, Das erste Drittel, die waren schnell, waren an der Scheibe, haben mehr Zweikämpfe gewonnen als wir. Und wenn du am Ende die Zweikämpfe nicht gewinnst, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
Du hast wieder ein bisschen durchrotiert, drei Mann draußen gelassen, verletzungsbedingt oder einfach mal eine Pause in der Vorbereitung?
Nee, wir haben gerade bei den Stürmern, wo wir die extra Spieler hatten, haben wir versucht, unseren etwas erfahreneren Spielern, dass sie in jedem Spiel eine Pause, dass die einer in jedem Spiel eine Pause hat. Und die waren, McIntyre war dran, Kamera war dran, Over. Und wie gesagt, das haben wir jetzt die ganze Zeit so gemacht, das wollten wir jetzt auch weitermachen.
Jetzt geht es am Sonntag nach Krefeld. Die letzten Jahre war es, das DL2-Team war immer Bad Nauheim, also eurer Kooperationspartner, wo viele junge Spieler gespielt haben und ein Eiszeit bekommen haben. Können wir das am Sonntag auch erwarten?
Ja, wir haben noch nicht so ganz genau entschieden, wer spielt, aber ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere eine Pause hat und dass natürlich alles für alle jungen Spieler drankommen.
Was steht sonst noch an im Hinblick auf die letzte Woche bis zum Saisonauftakt?
Ja, ich glaube, die Jungs brauchen noch mal einen freien Tag und dann wird sich vorbereitet. Dann werden aber die Reifen abgeklopft mit allem, was wir machen müssen mit System. Und wir müssen auch, wie wir heute gesehen haben, wir müssen auch für die Spiele bereit sein.
Uwe, Glückwunsch zum 5-3-Sieg. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Krefeld, wie hast du das Spiel heute gesehen?
Ja, ich glaube, gerade besonders im ersten Drittel, Krefeld war sehr schnell, sehr gut unterwegs, haben mit vielen Emotionen gespielt, haben uns... war kein einfaches Spiel, war eine schwere Angelegenheit und ich glaube auch eine ganz sehr enge Sache.
Ist die Vorbereitung durch? Wie fällt so dein Fazit aus zu den letzten 5 Wochen?
Ja, ich glaube, insgesamt sind wir natürlich zufrieden. Ich glaube, die wichtigsten Aspekte sind, dass wir keine großen, ernsten Verletzungen haben und insgesamt ist die Truppe ganz gut zusammengewachsen. Haben wir auch in den letzten 2 Spielen gesehen, wie eng es wird und dass wir uns nicht nur auf unsere spielerischen Sachen verlassen können, sondern wir müssen natürlich auch auf den gleichen emotionalen Level und Energielevel kommen wie der Gegner.
Du hast viel probiert, was das Line-Up betrifft, was die Reihenzusammenstellung betrifft in der Vorbereitung. War das, was heute im Sturm auf dem Eis war, so das, was man vielleicht auch für den Ligastart erwarten kann?
Oder vielleicht eine andere Variation, eine, wo wir wussten, dass die Spieler schon miteinander gespielt haben. Ich glaube, die Aubry-Tyreson-Reihe mit Kamera war wieder zusammen. Wie gesagt, ich will mich noch gar nicht so festlegen, wenn man sich überhaupt jemals festlegt. Aber wir haben schon ganz gute Optionen.
Jetzt noch 1-2 freie Tage oder geht es direkt morgen weiter im Hinblick aufs erste Spiel am Freitag?
Morgen ist freier Tag. Dienstag bereiten wir uns dann aufs erste Wochenende vor.
Freddy Sturm, Glückwunsch zum Sieg im letzten Testspiel hier in Krefeld. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?
Ja, schon... okay Spiel für uns. Die haben gut gespielt, gut gekämpft. Es war ein hartes Spiel. Viel Tempo von beiden Mannschaften, glaube ich. Und am Ende haben wir den Sieg geholt. Und ja, es war schön, natürlich vor dem Saisonstart ein Sieg.
Kann man sagen, ihr habt euch im Spiel gesteigert vom ersten, zum zweiten, zum dritten Drittel?
Ja, wir haben ein bisschen Fokus auf die, sag mal, Camp Nerk, like Battles. Und ich glaube, wir haben in die Battles besser durch das Spiel viel mehr Battles gewonnen. Und das war ein Fokuspunkt für uns und das war positiv.
Du selber mit zwei Toren, wie zufrieden bist du mit der eigenen Leistung?
Ja, war schön. Hab viele Chancen gehabt hier in Preseason und war natürlich schön, ein paar Toren zu machen.